Zu dieser Sendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich herzlich willkommen. Am kommenden Sonntag zünden wir bereits die zweite Kerze am Adventskranz an und die Lesungen in der Heiligen Messe drängen schon immer mehr auf Weihnachten zu. Es ist die Zeit der großen prophetischen Rufe und die dringen aus uralten Zeiten zu uns herüber. Wir müssen Acht geben, dass sie uns im vorweihnachtlichen Lärm rundherum überhaupt noch erreichen können. Schön daher, dass wir jetzt ein wenig innehalten können, um die Lesungen des kommenden Sonntags zu betrachten. Und wir tun das in dieser Sendung Höre Israel zusammen mit Schwester Petra Grünert. Grüß Sie, Schwester Petra.
Grüß Sie Gott, Frau Fröhlich.
Schwester Petra gehört zum Orden der Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg, ist dort im Bistum Augsburg auch Referentin im Ordensreferat. Und ich freue mich, dass wir heute mit ihr zusammen die Bibeltexte in den Blick nehmen können, die wir am zweiten Adventssonntag dann im Gottesdienst hören werden. Beginnen wir aber zunächst mit einem Gebet.
Himmlischer Vater, du lädst uns ein, immer wieder auf dich zu hören. An diesen Tagen des Adventes wollen wir unser Herz öffnen, auf dich schauen, auf dein Wort hören, um uns zu bereiten für das Kommen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und so bitte ich dich, erfüll uns jetzt mit deinem Heiligen Geist, der alles hinwegnimmt, was uns hindert, deine frohe Botschaft zu hören. Und lass jeden von uns verstehen, was du uns durch diese Texte heute auf unserem Lebensweg sagen willst. Amen.
Amen. Dann hören wir also, die erste Lesung ist aus dem Propheten Jesaja im Kapitel 14, die Verse 1 bis 5 und 9 bis 11. Lesung aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. Denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda: Seht, da ist euer Gott. Seht, Gott, der Herr, kommt mit Macht. Er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm. Die Mutterschafe führt er behutsam. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen ersten Versen der ersten Lesung zum zweiten Adventssonntag, da hören wir diese Worte: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Wenn wir auf unser Volk hier in Europa schauen, in Deutschland, dann leben die meisten von uns in einer Situation, wo es uns gut geht. Und diese Worte des Propheten Jesaja uns vielleicht etwas befremdlich klingen. Wo sollen wir getröstet werden als Volk? Uns geht es doch gut. Wenn wir die Besucher der Adventsmärkte, der Weihnachtsmärkte in diesen Tagen schon wahrnehmen, hat man nicht das Gefühl, dass der ein oder andere getröstet werden will. Er sucht Freude an den verschiedenen Ständen, wo es leckere Dinge gibt. Und doch ist hier vom Volk Gottes die Rede, das getröstet werden soll. Der Prophet Jesaja, er lebte 700 Jahre vor der Geburt Jesu, also vor sehr langer Zeit. Und das Volk Gottes, das Volk Israel, war zu seiner Zeit, als er diese Worte spricht, im Exil in Babylon. Es war entfremdet, es war weggezogen aus der ursprünglichen Heimat Jerusalems und aus dem Land Israel und Juda. Das Volk, die Männer und Frauen, die Kinder, die Alten, die Gesunden und die Kranken, sie mussten ihre Heimat verlassen und waren in diesem Exil in Babylon, dem heutigen Irak. In diese Situation hinein spricht dieser Prophet Jesaja diese Trostworte, dass sie getröstet werden, dass Rettung in Sicht sind. Als ich diese Worte in diesen Tagen betrachtet habe, kam mir der Gedanke, das Volk Gottes heute im Jahr 2014 ist nicht nur auf Israel begrenzt. Jeder getaufte Christ gehört heute zum Volk Gottes. Diese Worte gehören Millionen von Menschen zugesprochen, die in schwierigen Situationen sind. Damals war das Volk Israel im Exil in Babylon, im heutigen Irak. Und wenn wir die Nachrichten verfolgen, so hören wir fast täglich, wie viele Menschen aus dem heutigen Irak, gerade Christen, die durch ihre Taufe zu diesem Volk Gottes gehören, ihre Heimat verlassen müssen. Sie fliehen über Syrien in die Türkei oder nach Jordanien, wo scheinbar noch etwas besser ist. Es gibt also dieses Volk Gottes, das auf der Flucht ist in unseren Tagen. Es sind die Männer und Frauen, die Christen aus dem Irak, aus dem Nahen Osten, die verfolgt werden, die ins Exil scheinbar müssen in Nachbarländer, um dort Zuflucht zu finden. Und wenn ich diese Situation so betrachte, wird für mich dieses Wort des Propheten Jesaja sehr aktuell in unserer Zeit, über 2.500 Jahre später. So ist es für mich sehr beeindruckend, wie doch dieses Wort Gottes aus dem Alten Testament und dann auch aus dem Neuen Testament für uns heute ganz aktuell eine Botschaft, eine Verheißung hat. Wenn wir vielleicht am Sonntag diese ersten Verse hören, möchte ich Sie einladen, an diese vielen Menschen auf der Flucht zu denken und für sie zu beten, dass sie wirklich Zuflucht finden und die Kraft Gottes, der sie schützt auf diesem Weg. Wenn wir diese erste Lesung weiter betrachten in weiteren Versen, so kommt diese verheißungsvolle Stimme, wo es heißt, eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Wenn wir diese Worte betrachten und hören, da sind wir aufgerufen, Sie und ich, etwas zu tun. Und zwar diesem Gott, an den wir glauben, der uns das Leben geschenkt hat, ihm einen Weg zu bahnen. Dort, wo ich lebe, dort, wo ich stehe, in meiner Umgebung. Und wenn wir hier in unserem Land uns umschauen, in welcher Umgebung wir leben, da kann es manchmal schon den Eindruck haben, dass wir auch in einer Wüste leben, in einer Glaubenswüste, wie es in den letzten Jahren Papst Benedikt und auch Papst Franziskus ausdrückt. In Europa leben wir scheinbar in einer Glaubenswüste. Wir Christen sind eingeladen, unsere Taufe ernst zu nehmen und dem Herrn einen Weg zu bereiten. Was krumm ist, soll gerade werden, was hügelig ist, werde eben. Wir sind aufgerufen, eingeladen, uns einzusetzen in unserer Umgebung, den Menschen, denen wir begegnen, Gott einen Weg zu bahnen. Es fordert uns heraus und es fällt uns vielleicht nicht leicht, Gott ins Spiel zu bringen. Denn wir erleben, dass Gott in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung nicht mehr die Nummer eins ist, dass er scheinbar von den meisten vergessen wird. Wenn wir selber den Gottesdienst feiern und besuchen, werden wir immer mehr feststellen, Sie und ich, dass die Gruppe der Gläubigen kleiner wird. Und doch gibt es noch die Treuen, ob jung, ob alt, die sich einsetzen, auch für den Glauben. Und so kann diese erste Lesung aus dem Propheten Jesaja auch uns Mut zusprechen, sich aufzumachen, dem Herrn einen Weg zu bahnen. Und wenn wir den Text weiter betrachten, wird uns auch zugesprochen, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Das heißt, erheb deine Stimme und fürchte dich nicht, sagt den Städten Juda, seht, da ist euer Gott. Auf dem Augsburger Christkindlmarkt ist in der Mitte schon die Weihnachtskrippe seit einer Woche sichtbar und aufgebaut und Jesus ist schon längst da in der Krippe. Da könnten wir sagen, seht, da ist euer Gott, auch wenn wir es erst am 24. und 25. Dezember feiern in unserer Kirche. Weihnachten ist in unserer Welt, in den Geschäften schon längst angekommen, noch vor der Zeit, bevor wir es eigentlich feiern. Der Prophet Jesaja stellt uns einen Gott vor, der sich um uns kümmert, der unser Heil will und uns sucht. Er ist wie dieser gute Hirte, der uns, seine Kinder, wie Schafe auf eine Weide führt, wo wir genug zum Essen haben, genug zum Leben, was wir an Leib und Seele brauchen. So heißt es, seht Gott, der Herr kommt mit Macht. Er herrscht mit starkem Arm. Und seht, er bringt einen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Papst Franziskus ruft uns in diesen Tagen auch immer wieder ins Gedächtnis, in Erinnerung, dass wir unser Christsein wirklich leben sollen, dass wir keine Scheinchristen sind. Diese Mahnung hören wir in diesen Tagen immer wieder. Es liegt uns sehr am Herzen, diesem Papst Franziskus, dass wir das Wort Gottes, das Evangelium wirklich auch leben. Gott will uns ein guter Hirt sein. Er sammelt uns. Er will uns auch seine Stärke erfahrbar werden lassen. Aber glaube ich auch daran, bei all dieser Ohnmacht, wir Flüchtlinge, bei all den vielen Kriegszuständen, die wir in den Nachrichten immer wieder hören, die ungelösten Konflikte, ob in der Ostukraine oder im Nahen Osten, die Terrorgefahr des Islam in den afrikanischen Ländern, wo ist da dieser starke Arm Gottes? Und doch ist diese Verheißung, dass er dieser gute Hirte ist, dass er uns sammelt mit seiner starken Hand, wenn wir uns von ihm sammeln lassen. Und dieser Gott, der will uns tragen, wenn wir nicht mehr können. So sagt der Prophet Jesaja, die Lämmer trägt er auf dem Arm. Die Mutterschafe führt er behutsam. Diese Worte drücken eine Zärtlichkeit aus, mit der sich Gott um uns sorgen will. Ich lade Sie ein, vielleicht nachzudenken, wo kann ich dort, wo ich lebe und stehe, in meiner Alltagssituation, jetzt zu diesem zweiten Advent, wo kann ich ganz konkret ein Stück weit Gott einen Weg bahnen in dieser Glaubenswüste, in der wir stehen, in der wir leben? Oder wo empfinde ich ihn, wo erfahre ich ihn als diesen guten Hirten, der auch mich immer wieder trägt und aufrichtet, wenn ich schwach geworden bin und nicht mehr kann? Hören wir zu dieser Betrachtung ein paar Takte Musik.
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Höre Israel. Sie hören Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg mit Betrachtungen zu den Lesungen des kommenden Sonntags, des zweiten Adventssonntags. Und wir fahren nun fort mit der zweiten Lesung, die es aus dem zweiten Petrusbrief im Kapitel 3, die Verse 8 bis 14. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus. Das eine, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel prasselnd vergehen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst, die Erde und alles, was auf ihr ist, werden nicht mehr gefunden. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst, wie heilig und fromm müsst ihr dann leben, den Tag Gottes erwarten und seine Ankunft beschleunigen. An jenem Tag wird sich der Himmel in Feuer auflösen und die Elemente werden im Brand zerschmelzen. Dann erwarten wir, seiner Verheißung gemäß, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Weil ihr das erwartet, liebe Brüder, bemüht euch darum, von ihm ohne Makel und Fehler und in Frieden angetroffen zu werden. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn wir diese Worte des zweiten Petrusbriefes hören, werden wir auch erinnert an die verschiedenen Evangelienabschnitte der letzten Wochen, wo immer wieder von diesem Endgericht, von diesem Wiederkommen Jesu Christi am Ende der Zeiten die Rede ist, wo es auch zu einem Naturschauspiel kommt. Doch beginnt dieser Abschnitt der zweiten Lesung für den zweiten Adventssonntag mit dieser Aussage, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Wir leben gerade in den letzten Tagen und Wochen dieses Jahres 2014 und vielen geht es vielleicht auch so, schon die Termine zu übertragen an den neuen Kalender. Wir planen das nächste neue Jahr 2015. Und der ein oder andere stellt mit Erschrecken fest, je nach Aufgabe und Dienst hat, wie verplant er schon im neuen Jahr ist. Gott hat einen Plan für mich, für Sie, für jeden Menschen. Und diesen Plan, den kennen wir nicht. Wir kennen nicht, wie viele Jahre er uns schenkt. Wir kennen nicht, was er uns morgen über den Weg führt. Aber er hat einen Plan für ihr und mein Leben, für unsere Welt, einen Heilsplan. Dieser barmherzige, dieser liebende Gott, den uns der Prophet Jesaja als diesen guten Hirten vorstellt, er will, dass wir zum Heil gelangen. Er will, dass wir gerettet werden. Ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wenn wir diese Worte der Heiligen Schrift betrachten, dann sprechen sie uns teilweise aktuell an, obwohl sie 1000 Jahre alt sind. Aber wir hören sie, als wenn sie heute oder gestern gesprochen werden. Wenn wir nun weiter auf diese Worte aus dem zweiten Petrusbrief schauen und hören, sie betrachten, da zeichnet der heilige Petrus, der Verfasser dieses Briefes, diese Bilder, dass Himmel und Erde vergehen werden an einem Tag. Aber er spricht auch davon, dass sich scheinbar diese Verheißung verzögert. Schauen wir auf unser Leben. Rechne ich, rechnen Sie wirklich damit, dass er in den nächsten Jahren wiederkommt, dass dieses Ende vor unserer Tür steht? Die meisten rechnen nicht damit. Ich persönlich momentan auch nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass diese Wiederkunft Christi, wie es dieser zweite Petrusbrief beschreibt, kurz vor unserer Tür steht. Die ersten Christengenerationen, die dieser Brief in die Hand bekam, sie waren herausgefordert mit ihren Lehren zu ihrer Zeit, dass es Menschen gab, die eben auch gesagt haben, dieser Christus wird so schnell nicht wiederkommen. In den ersten Jahrzehnten haben die meisten Christen der Urgemeinde gedacht, er kommt bald wieder, so wie Jesus es verheißen hat. Aber er kam nicht. Und im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte und Jahre traten Irrlehrer auf, die einfach diese ganze Verheißung der Wiederkunft Christi in Frage gestellt haben. Und der Apostel Petrus versucht nun mit diesem Brief dieser Irrlehre entgegenzutreten. Aber es ist auch eine Ermahnung an uns heute. Viele sagen, das Ende ist noch weit, es wird nicht so schnell kommen. Ich kann mich ja ruhig zurücklehnen. So schnell wird der Herr nicht kommen, können viele denken. Doch mir kam ein Gedanke bei der Betrachtung dieses Textes, dass ich mich vielleicht doch nicht zurücklehnen kann. Denn diese Wiederkunft Christi, diesen Advent, dieses neue Ankommen, es ist nicht nur am Ende der Zeiten, nein, es ist der Tag und die Stunde, wo er zu mir kommt, um mich heimzuholen, die Stunde meines Todes. Und die kann durchaus heute oder morgen schon sein. Keiner von uns weiß es. Bin ich wirklich bereitet? Lebe ich so, dass er heute oder morgen zu mir kommen kann, um mich heimzuholen in dieses himmlische Reich, um auf ewig bei ihm zu sein? Das ist mein persönliches Ende, meine persönliche Begegnung mit diesem wiederkommenden Christus in der Stunde meines Todes. Aber wie wirklich will ich die vor meinen Augen haben? Diese zweite Lesung, diese Worte machen mich wach und laden mich ein, aufzuwachen und nicht alles in die Ferne zu schieben. Ob jung, ob alt, jeden kann es morgen treffen, dass der Herr kommt, um uns zu holen. Wir wissen die Stunde nicht. Es gilt aufzuwachen. Und so ermutigt uns auch dieser Verfasser des zweiten Petrusbriefes an dieser Verheißung, die wir eben gehört haben, den Blick auf dieses Ende zu richten, diesen Blick auf diesen neuen Himmel zu richten, auch unser Leben dementsprechend heute schon dementsprechend zu gestalten. Wenn der heilige Petrus oder sein Sekretär diese Worte so formuliert, dann erwarten wir seiner Verheißung gemäß eben einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Und in diesen neuen Himmel und diese neue Erde trete ich auch ein in meinem Sterben, nach meinem Tod. Da gehe ich zu Christus in diesen neuen Himmel. Aber am Ende der Zeiten, wann auch immer es sein wird, er wird kommen, um auch unsere Erde neu zu gestalten. Wir werden eingeladen, noch diese zweite Lesung aufzuwachen und wach zu sein, um es nicht so ruhig zurückzulehnen. So heißt es in diesem letzten Vers der zweiten Lesung: Weil ihr das erwartet, liebe Brüder, bemüht euch darum, von ihm ohne Makel und Fehler und in Frieden angetroffen zu werden. Dieser Vers lädt uns ein, heute so zu leben, dass Christus jederzeit zu mir kommen kann, um mich zu holen. So ein Leben zu führen, dass ich morgen ihm begegnen kann oder heute Abend. Das wird mein Leben ändern. Und es wird vielleicht auch das Leben anderer ändern, wenn es ihnen bewusst wäre, wenn wir diese ganze vorweihnachtliche Atmosphäre in unseren Städten betrachten, dass es nicht nur um den Glühweinpunsch und die Glitzersterne geht. Nein, es geht um etwas anderes im Advent und in Weihnachten. Diese Lesung möchte uns aufrütteln und aufzuwachen, aufmerksam zu werden auf die wesentlichen Elemente unseres Lebens, wie wir glücklich werden können in dieser Erwartung, wann unser Herr kommt. Ich lade Sie ein, auch bei der folgenden Musik ein Stück weit darüber nachzudenken, wie weit bin ich wirklich bereit und offen, diesen Gedanken in meinem Herzen zuzulassen, dass der Herr schon bald in mein Leben eintreten kann. Wenn ich auf mein Leben schaue, auf meinen Alltag, wie lebe ich als Christ? Wie lebe ich aus dieser Taufe an diesen liebenden und barmherzigen Gott? Erwarte ich ihn? Lebe ich in einer lebendigen Beziehung mit ihm, sodass ich keine Angst haben brauche, wenn er kommt? Ja, sehne ich mich sogar nach ihm, um endlich wirklich mit diesem Gott, der mir das Leben geschenkt hat, in einer innigen Vereinigung auf Ewigkeit zu sein? Habe ich eine Sehnsucht wirklich mit diesem Christus, der für mich geboren wurde, der für mich am Kreuz gelitten hat, gestorben ist, auferstanden ist, um wirklich mit ihm zusammen zu sein in diesem neuen Himmel? Habe ich wirklich eine Sehnsucht? Darüber nachzudenken, lade ich Sie ein bei den nächsten Takten Musik.
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Höre Israel gemeinsam mit Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Betrachten wir die Lesungstexte des kommenden zweiten Adventssonntages und wir hören nun das Evangelium und im Anschluss daran die Betrachtung von Schwester Petra. Das Evangelium ist aus dem Markus-Evangelium, der Beginn des Markus-Evangeliums, im ersten Kapitel die Verse 1 bis 8. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um die Hüften. Er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. So die Worte des Heiligen Evangeliums.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem zweiten Adventssonntag beginnen wir die Betrachtungen an den verschiedenen Sonntagen aus dem Markus-Evangelium. In der Liturgie der Kirche sind wir in das Lesejahr B eingetreten, wo an den verschiedenen Sonntagen immer wieder Abschnitte aus dem ältesten griechisch geschriebenen Evangelium, das uns überliefert ist, aus dem Markus-Evangelium zu hören und zu betrachten. Heute die ersten 8 Verse. Und dieser Markus, wer war dieser Markus, der uns dieses Evangelium überliefert? Interessanterweise, wenn wir in der Bibel nachlesen, bei den Einführungstexten, können wir entdecken und finden, dass dieser Markus ein Mitarbeiter des heiligen Petrus und des heiligen Paulus gewesen sein mag. Es wird sogar berichtet, dass seine Mutter ein Haus in Jerusalem hatte, wo sich die Urgemeinde in Jerusalem versammelte. Dieser Markus hat also von Anbeginn viel mitbekommen von den ersten Christen, von Petrus, der Jesus persönlich erlebt hatte, von Paulus, dem später als dem Auferstandenen begegnet ist, und von diesen ersten Christen, die sich regelmäßig versammelt haben, um miteinander zu beten, um miteinander die Heilige Schrift, das Alte Testament zu lesen und zu hören und auf Christus hinzudeuten. Von diesem Markus haben wir diese Verse, diese Kapitel aus dem Markus-Evangelium überliefert und geschenkt bekommen, wo er versucht, das Wesentlichste in knapper Form uns von Jesus zu übermitteln. Er hatte den Blick auf die vielen Heiden, auf die Römer, die auch in diesem Land lebten, die nicht mit der jüdischen Religion vertraut waren, auch einen Blick auf die ersten Christen, die aus diesem heidnischen Bereich kamen, um ihnen wirklich den Kern, das Wichtigste von Jesus zu erzählen. Und so beginnt er gleich mit der Taufe am Jordan. Interessanterweise sagt er sofort im ersten Vers, wer dieser Jesus ist. Wenn er uns schreibt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Name Jesus, das war kein einzelner Name zur damaligen Zeit. Viele jüdische Männer haben diesen Namen getragen und dieser Markus gibt ihm gleich den Beinamen Jesus der Christus, der Gesalbte, der Messias, dieser ersehnte und erwartete Messias, der dieses Volk Israel von der Herrschaft der römischen Besatzung befreien sollte. Und der weitere Zusatz, den Markus im ersten Vers nennt, er ist der Sohn Gottes. Dieser Jesus Christus ist nicht nur ein Prophet wie Johannes, nein, er ist dieser Sohn Gottes, dieses großen, erhabenen Gottes, dieses Yahweh, der sich dem Volk Israel offenbart hat, durch Mose und die Propheten. Das ist der Anfang des Evangeliums von Markus, wo er einfach uns gleich deutlich hinführt. Er will erzählen von Jesus, dem Messias, dem Christus, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und am Ende seines Evangeliums werden wir lesen und betrachten können, dass es der römische Hauptmann, ein Heide ist, der unter dem Kreuz ausruft, wahrhaft, dieser Mann war Gottes Sohn. Wenn wir in diesen zweiten und dritten Vers weiter hineinschauen und ihn betrachten, so zitiert er diesen Propheten Jesaja, wo er schreibt, ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste. Er knüpft an diese Stelle aus dem Propheten Jesaja, die wir in der ersten Lesung heute schon betrachtet haben. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Das Volk Israel hat zur Zeit, als Jesus geboren wurde, jahrhundertelang keinen Propheten mehr erlebt. Über 400 Jahre wird berichtet, hat kein Prophet mehr zum Volk Israel gesprochen. In Erinnerung ist Elia, der große Prophet, der gewirkt hat, auch in der Jordanebene. Und Johannes der Täufer, er tritt auf in der Wüste und beginnt dort zur Umkehr einzuladen. Johannes der Täufer, er ist ein Verwandter Jesu, er ist sein Cousin, der ein halbes Jahr früher geboren wurde. Johannes gehört eigentlich zu einer Priesterklasse, denn sein Vater Zacharias diente im Tempel und gehörte zur priesterlichen Klasse. Dieser Johannes, er ist gleich alt wie Jesus, er beginnt nun am Jordan zu verkünden, zu rufen, die Menschen einzuladen, umzukehren und Gott einen Weg zu bahnen. Dieser Johannes, er verkündigt Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Dieses Wort Umkehr bedeutet im ursprünglichen Sinn eigentlich auch umdenken zu lernen, Metanoia, umzudenken, unser gewohntes Denken in Frage stellen zu lassen. Die Menschen zur Zeit von Johannes und Jesus waren herausgefordert durch die Herrschaft der Römer, die ihre vielen Gottheiten und Götzen hatten, die sie verehrt haben und dieses Volk unterdrückt haben. Wenn wir in unser Leben heute schauen, viele von uns gehören zur Kirche, leben ihren Glauben wirklich aktiv in einer lebendigen Beziehung zu Christus. Und doch wenn wir den Blick weiter um uns herum schweifen lassen, können wir viele Menschen wahrnehmen, die vielen anderen Dingen nachlaufen, die vielen anderen Götzen dienen. Nicht das Geld haben wir in der Hand, das Geld hat uns scheinbar in vielen Dingen in der Hand. Es gibt viele Herausforderungen, viele Dinge, die wir oder unsere Mitmenschen an Nummer 1 setzen und Gott von seinem ursprünglichen Platz verdrängen. Wir haben Gott einen Seitenplatz gegeben in unserem Alltag, vielleicht den Sonntagsplatz für eine Stunde. Aber kann dieser lebendige Gott wirklich unseren Alltag bestimmen? Lassen wir uns von ihm bestimmen? Richten wir uns aus? Müssen nicht auch wir, die wir auf dem Glaubensweg sind, uns immer wieder innehalten, um auf Gott zu hören und zu schauen, um sein Wort zu hören? Der Antwortpsalm vom zweiten Adventssonntag, der lädt uns im Psalm 85 ein, wo es heißt, ich will hören, was Gott redet. Frieden verkündet der Herr seinem Volk. Will ich wirklich hören, was Gott redet? Kann es nicht sein, dass er doch will, dass ich mein Leben ändere? Johannes der Täufer hat genau das aufgegriffen. Die Leute eingeladen, auf Gott zu hören, auf seine Botschaft, die er immer wieder durch die verschiedenen Propheten mitgeteilt hat, was uns hilft, das Leben gelingt, sich zu orientieren an den Geboten und Mahnungen Gottes, miteinander gut umzugehen, die Liebe zu leben, gerecht zu sein, sich um die Armen, Unterdrückten, Ausgestoßenen, die Waisen und Witwen zu kümmern, damals wie heute. Johannes der Täufer will auch uns an diesem zweiten Adventssonntag einladen, umzukehren, umzudenken. Was bedeutet das Evangelium Jesu Christi für mich heute? Jesus will mir ganz konkret etwas sagen, aufzeigen. Er will die Liebe Gottes, die er verkündet, auch mir heute verkünden. Wenn wir den 5. Vers aus diesem ersten Kapitel betrachten, da stelle ich interessanterweise fest, wo es heißt, ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus, zu Johannes an den Jordan. Alle Einwohner Jerusalems. Also jeder aus der Stadt Jerusalem hat sich aufgemacht, um doch einige Kilometer hinaus Richtung Wüste zum Jordan zu ziehen und diesen Johannes zu hören. nicht nur jeder Einwohner Jerusalems, ganz Judäa, das ganze Gebiet, hat sich auf den Weg gemacht. Also auch die Römer, die da in dieser Gegend waren. Alle sind hinausgezogen, um zu hören, was dieser Johannes verkündet in dieser Jordanebene. Es ist wahrscheinlich auch der Platz, wo der große Prophet Elia zu seiner Zeit auch gewirkt hat. Und Johannes der Täufer, so sagt es Jesus später, er ist dieser wiederkommende Elia, der wie Elia die Leute einlädt, auf Gott zu hören und umzukehren. Wenn wir an diesem zweiten Adventswochenende an den Orten, wo wir leben, unterwegs sind, sind die Menschen unterwegs, um Gott zu suchen, in unseren Kirchen, bei den Armen? Oder wohin sind die meisten Menschen in unseren Tagen unterwegs? Alle Einwohner Jerusalems zogen hinaus. Und sie hörten dem Johannes zu und sie ließen sich taufen im Jordan von diesem Johannes. Als Zeichen der Umkehr, dass sie ihre Sünden bekannten, das, was nicht richtig war in ihrem Leben, dass sie all das bekannten, wo sie sich von diesem Gott abgewandt hatten. Als Zeichen, dass sie einen neuen Auftakt, einen neuen Weg einschlagen, um wieder ganz bewusst mit diesem Gott zu leben, haben sie die Taufe am Jordan empfangen, diese Taufe der Umkehr. Die Vergebung der Sünden, die hat erst später Jesus den Menschen geschenkt. Johannes der Täufer konnte nicht die Sünden vergeben als Prophet. Aber es ist ein erster Schritt, ein erstes Zeichen, dass die Menschen sich aufmachen, um ihre Sünden loszuwerden. Und wie schaut dieser Johannes aus? Es ist kein Priester in tollen Gewändern, obwohl er zur Priesterklasse gehört. Nein, er trägt Zeichen, ganz asketische Zeichen eines Propheten, eines Mannes, dem es um das Wesentliche geht. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Dieser Johannes, dort draußen in der Wüste am Jordan, er lebte von dem, was Gott ihm schenkte, durch die Natur, durch die Schöpfung, durch das, was er greifbar hatte. Er lebte für das Wesentliche, für diese Verkündigung der Umkehr, um dem Messias, den er zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht kannte, den Weg zu bereiten. Johannes der Täufer wurde von Gott in Anspruch genommen, als Prophet, als Mann Gottes, um durch seine Stimme die Menschen einzuladen, umzukehren, um durch sein Lebenszeugnis die Menschen wachzurütteln, auf das Wesentliche wieder zu schauen, auf diese persönliche Beziehung, diese Neuausrichtung auf Jahwe, diese Sehnsucht wachzurütteln, dass der Messias kommt, dass er bald kommt. Viele haben vielleicht gemeint, Johannes der Täufer sei bereits der Messias, sodass er sie doch enttäuschen muss und sagt, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Und ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Johannes sagt ganz klar, dass er nur mit Wasser tauft, als Zeichen der Umkehr. Aber dieser Messias, er wird uns taufen mit dem Heiligen Geist. Jesus tauft uns mit dem Heiligen Geist. Jesus selbst lässt sich von Johannes taufen und es wird berichtet, wenige Verse später, dass Jesus nach der Taufe vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und später schenkt er diesen Geist weiter. Jeder von uns ist in der Taufe erfüllt worden durch diesen Heiligen Geist. Und durch unseren Taufe sind wir zu einer neuen Schöpfung geworden, was uns sehr selten bewusst ist. Und was ist diese neue Schöpfung, die wir leben, die wir oft unbewusst leben? Durch die christliche Taufe ist jeder von uns, Mann und Frau, jung und alt, getauft, um priesterlich, königlich und prophetisch zu wirken. Durch die Taufe sind wir ausgestattet, dass wir wie die Propheten von Gott anderen erzählen können, ja sogar erzählen dürfen und müssen. Wir sind ausgestattet durch diesen Heiligen Geist, durch unsere Taufe, priesterlich zu wirken, fürbittend für die Menschen vor Gott einzutreten. Das ist unsere priesterliche Würde, dass wir in unserem Fürbittgebet vor Gott einstehen für die Nöte der Menschen, die wir kennen, für die Nöte, die wir in der Welt wahrnehmen, durch die Nachrichten, durch die Medien. Und durch die Taufe haben wir, jeder Einzelne von uns, diese königliche Würde, dass wir Königskinder sind, weil unser König dieser Christus, dieser Messias ist, weil wir zu diesem König der Welt gehören. Wir sind also Könige, Priester und Propheten und durch diesen Advent vielleicht neu eingeladen, herauszufinden, was diese Berufung, was diese Taufe in uns bedeutet. Papst Franziskus hat im Laufe der letzten Monate immer wieder bei den Generalaudienzen auch die Leute gefragt, ob sie wissen, ob sie ihren Tauftag kennen. Unser Tauftag ist einer der wichtigsten Tage, denn da wurden wir zu einer neuen Schöpfung. Bei der nächsten Musik lade ich Sie ein, nachzudenken, was es für Sie bedeutet, getauft und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, wo Sie Ihre Taufe in Ihrem Alltag wirklich leben können. Oder wo wir durch den Johannes den Täufer neu herausgefordert werden, umzudenken aus unserem bisherigen Denken, in dem wir gefangen sind, auch als moderne Menschen, in diesem dritten Jahrtausend. Wo muss ich umdenken? Wo muss ich umkehren, um neu diesen Jesus Christus zu finden, der auf mich zukommen will, als dieser neugeborene Messias, was wir an Weihnachten feiern?
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Höre Israel und Schwester Petra Grünert, Franziskanerin von Maria Stern, hat uns über die Lesungen des kommenden Sonntags, das ist der zweite Adventssonntag, schon einige Gedanken mitgegeben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchten, vielleicht noch das Ihre beitragen oder eine Frage an Schwester Petra stellen, dann können Sie das jetzt gerne tun. Ein paar Minuten haben wir noch. Unter der Nummer 089 517 008 008. Ich wiederhole, 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer zu dieser Sendung. Gilt für Deutschland, alle anderen Länder bitte vorweg die deutsche Vorwahl 0049 und dann 89 517 008 008. Zunächst ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Schwester Petra, für Ihre Gedanken zu den Lesungstexten und dem Evangelium. Und es ist ja wirklich so, da hört man wirklich drängende Rufe, die uns aus der Zeit vor Jesus Christus schon entgegenschallen in unsere beschäftigte Weihnachtszeit hinein. Muss man sich bewusst Zeit nehmen bei uns jetzt, damit man nicht schon völlig untergeht, nicht wahr, und dann noch hinhören kann.
Ich glaube, das ist die größte Herausforderung in unserer Zeit, wirklich zur Ruhe zu kommen und ins Herz zu hören oder sich wirklich auf die Stille, auf Gott auszurichten. Wenn wir wirklich ganz genau wahrnehmen, beobachten, was in unseren Städten und Dörfern bei diesen ganzen Advents- und Weihnachtsmärkten los ist, frage ich mich momentan, was hat das wirklich mit Weihnachten zu tun? Ob wir nicht auch da schon, selbst als gute Christen, oft Gefahr laufen, die Ursprungsbotschaft von Weihnachten durch viel Glitzer und viel weltlichem Denken, dem wir auch ausgesetzt sind, schon unterlegen.
Ich habe mit großer Spannung die zweite Lesung gehört aus dem Petrusbrief. Und Sie haben ja auch gesagt, das ist also in dem zweiten Petrusbrief ist ja die Verheißung, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb und dann eben diese Bilder, der Himmel wird prasselnd vergehen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst. Sie haben schon gesagt, das ist auch ein kleiner Blick oder ein Hinweis darauf, für uns kann es jederzeit auch auf dieser Erde zu Ende gehen. Wir wissen nicht, wann der Herr uns zu sich rufen wird und es gilt auch wachsam zu sein. Ich habe auch gedacht, vielleicht weil ich vor kurzem erst in einer Ausstellung über Astronomie war, über die Forschung der Sterne und so. Da ist ja immer wieder auch davon die Rede, dass auch unser Stern Sonne vergänglich ist. Natürlich scheint uns das alles wahnsinnig weit weg zu sein. Da geht es um Jahrmillionen. Aber da schien mir das habe ich mir gedacht, der Petrus, kann das ja nicht gewusst haben, dass es solche sogenannten roten Riesen gibt und Sterne, die dann sich aufblähen und dann hinterher ins Nichts versinken. Aber irgendwie klingt das wahnsinnig ähnlich wie das, was er da sagt. Und wenn er dazu sagt, beim Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre, dann kommt das plötzlich ganz nah.
Ich glaube, dass der Petrus noch eine andere Voraussetzung hatte als wir modernen Menschen. Er und die Menschen seiner Zeit waren nicht abgelenkt durch die vielen technischen Medien, mit denen wir heute konfrontiert sind. Wer selbst ein Handy oder ein Smartphone oder so Dinge besitzt, der ist ja dauernd versucht, in diese Geräte hineinzuschauen, mit ihnen zu spielen. Also wo ist unser Blick wirklich gefangen? Und die Menschen zur Zeit des heiligen Petrus und auch der ersten Christen, es waren großteils wirklich noch die Menschen, die mit der Natur konfrontiert waren, die jeden Abend den Sternenhimmel wunderbarerweise sehen konnten. Weil es noch kein elektrisches Licht gab, konnten die vielleicht noch mehr sehen als wir, die wir durch diesen Lichtsmog und Lichtstaub geblendet und verhindert sind. Dass die ein ganz großes Staunen hatten, das wir wahrscheinlich als moderne Menschen momentan relativ verloren haben. Ich tue mir schwer, andere vielleicht auch, können wir wirklich noch staunen über das, was wir in der Natur wahrnehmen? Wir sind von vielen medialen und technischen Dingen umgeben, da können wir auch staunen, was die Technik alles kann. Aber ich glaube, unser Blick wird eben auf Dinge gelenkt, die von Menschen gemacht sind. Und wenn wir, vielleicht gibt es in den nächsten Wochen auch wieder einen klaren Sternenhimmel und dieser Hochnebel ist weg. Wenn wir so in diesen Himmel hinaufdenken, auch zu staunen, es gibt einen Himmel, es gibt eine Erde und wir sind nur ein kleiner Planet in dieser Galaxie. Es gibt Millionen, Milliarden andere und dieser Gott offenbart sich uns. Der Jesus kam auf diesen Planeten, uns auf die Erde. Es ist für mich unvorstellbar und schier unfassbar, was wir für ein Geschenk haben, auch die Bibel in der Hand zu haben. Und doch ist, glaube ich, eben diese Herausforderung der Vergänglichkeit der Himmel und Erde, auch unserer Erde, die vielleicht erst wissenschaftlich, physikalisch in Tausenden von Jahren vergeht. Aber vielleicht kann sie doch plötzlich anders kommen, was wir eben nicht in der Hand haben durch die Technik, durch unsere Berechnungen, dass doch etwas passieren kann, was wir nicht planen können.
Was uns aber nicht ängstlich machen muss.
Nee, und ich glaube auch, dass wenn wir als Christen wirklich der Einladung auch von Papst Franziskus folgen, die Heilige Schrift zu betrachten, versuchen zu verstehen durch das Wirken des Heiligen Geistes, brauchen wir keine Angst zu haben, weil wir ja auf einen Gott zugehen, der uns mit liebevollen, offenen Armen entgegenkommt. Also wenn wir wirklich uns erfassen lassen von den Bildern Jesu, von den Bildern, die er uns von Gott vermittelt, von diesem barmherzigen Vater, brauche ich doch keine Angst zu haben, auf ewig ihm in die Arme zu gehen, egal was da passiert.
Im Gegenteil, die ersten Christen, schreibt der Petrus ja, dass sie den Tag noch beschleunigen sollen.
Ja.
Das müsste uns in Freude versetzen.
Ja.
Herzlichen Dank, Schwester Petra,
Gern
für die
geschehen.
Zeit, die Sie uns geschenkt haben in diesem Advent, Zeit der Besinnung und Betrachtung. Ich denke, wir können uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, Gabi Fröhlich und Schwester Petra. Und ich möchte Schwester Petra bitten, für uns noch ein kurzes Gebet zu sprechen.
Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, dir und deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur liebenden Gemeinschaft mit ihm, der im Heiligen Geist mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Amen. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, auch des heiligen Johannes des Täufers, aller Engel und Heiligen, segne uns für diesen Abend und diese neue zweite Adventswoche, du, der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.